Guten Morgen. Geht's euch gut? Mir geht's auch noch gut. Ich möchte den Lobpreisern, also allen, die hier auf der Bühne standen und auch hier am Mischpult, ganz herzlich nochmal danken. Der Lobpreis hat mich wirklich so ähnlich wie Joe schon sagte, aber ich muss es nochmal selbst loswerden, hat mich in eine tiefe Ehrfurcht und hat mir neu die Größe Gottes offenbart. Vielen Dank dafür. Und ich musste daran, genau. Und es gibt ja Menschen, die glauben, dass das Wunderbare, was Gott geschaffen hat, dass das durch einen Knall entstanden ist. Ich nenne das immer die Knallertheorie. Ne? Mir ist neu klar geworden, wie groß unser Gott ist. Und was, dass ich eigentlich unermesslich bin. Und da komme ich jetzt zu meiner Predigt. Wer bin ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich, dass ich mit Gott rechten will? Und Joe hat schon gesagt, wir haben uns immer eine Person der Bibel vorgenommen. Und ich habe mir auch jemand rausgesucht. Und vorm Gottesdienst muss ich ja immer da einen Zettel abgeben an den Michael, damit er weiß, wenn er die Predigt aufzeichnet, wie die heißt. Und da habe ich drüber geschrieben, vom Hören sagen, Punkt, Punkt, Punkt. Wer könnte das wohl sein? Nicht so schnell. Genau. Vom Hören sagen kannte ich dich nur, aber jetzt habe ich dich mit meinen Augen gesehen. Nun ist die Hiob-Geschichte ja ziemlich lang, 42 Kapitel. Und ich will euch ganz ehrlich sagen, ich habe mich in den letzten 14 Tagen sehr damit beschäftigt. Das hat mir sehr viel gebracht. Und ich habe wirklich daraus, vielleicht habe ich am meisten daraus gelernt. Mal sehen, was ich jetzt rüberbringen kann. Wenn ihr vielleicht, das wünschen wir so ein bisschen, dass ihr da neugierig werdet, dann nehmt euch das nochmal vor zu Hause. Lest es einfach nochmal nach, ob das stimmt, was ich jetzt alles sagen werde. Oder auch, was ich weglassen werde. Lest das nach. Ich habe mir vorgenommen, eine Viertelstunde damit zu verbrauchen, dass ich euch nochmal kurz mit meiner Sichtweise, mit meiner Erinnerung, die Geschichte von Hiob nacherzähle. Und dann möchte ich mit euch darüber sprechen, was für mich wichtig geworden ist an dieser Hiob-Geschichte und was vielleicht auch für euch wichtig sein könnte. Das müsst ihr entscheiden. Also, kommen wir. Der Hiob, das war ein Mann nach dem Willen Gottes. Und das hat er sich nicht selbst ausgedacht, sondern das hat Gott selbst, dann kommen wir später dazu, gesagt. Der war ein Großgrundbesitzer. Das klingt heute ein bisschen komisch, Großgrundbesitzer, weil da haben wir irgendwie sind wir vorbelastet mit dem Wort. Aber der hat, also wenn man in das Land, der wohnt in dem Land Uz, und wenn man da in das Land kam und hat nach Hiob gefragt, dann, ach, das ist der da hinten. Der war bekannt. Der hatte Riesenherden und hatte großen Besitz und war gerecht zu seinem Knechten. Und es war ein Mann nach dem Namen Gottes. Er hat so wie die Welt so guckt und schaut, Hiob, ja, Hiob, der ist wirklich super. Und wisst ihr, was der sogar gemacht hat? Da musste ich an uns heute so verdenken. Seine Kinder, da hat er einige Söhne und Töchter, und die haben gerne öfter gefeiert. Also lest das nach, das stimmt, das steht wirklich drin. Die haben Partys gefeiert. Und ich glaube, damals gab es auch schon Mittel, wo man sich etwas berauschen konnte. Alkohol zum Beispiel. Und die haben heftige Partys gefeiert. Und der Hiob, der hatte dabei ein ungutes Gefühl. Er hat dann immer nach so einer Party, das steht wirklich im Buch Hiob am Anfang drin, hat er Opfer gebracht seinem Gott. Hiob ist Altes Testament. Hat Opfer gebracht und hat sich dafür, hat Buße getan für seine Kinder. Weil er wahrscheinlich viel mehr nicht tun konnte. Manchmal ist es ja so, dass man reden kann mit den Kindern, aber besser ist beten. Und so ein Mann war Hiob. Und selbst Gott sagte, nach dem Willen Gottes. Zweite Szene. oder zweites Kapitel. Im Himmel. Gott versammelt seine Söhne, so steht es drin. Und Gott sagt, Hiob ist ein Mann nach meinem Herzen. Und einer, der Satan, der meldet sich, sagt, ha, das wollen wir erst mal sehen, ob das wirklich so ein Mann nach dem Herzen Gottes ist. Wenn du ihm allen seinen Besitz wegnimmst, seine Kinder, seine Esel, seine Kamele, seine Autos, die hatten die damals nicht. Wenn du alles ihm wegnimmst, dann wird er dich fluchen. Teste ihn erstmal. Und Gott war überzeugt davon und er sagt, ich lasse mich darauf ein, auf diesen Deal. Aber taste ihn nicht selbst an. Taste nicht sein Leben an. Aber du darfst ihm das alles wegnehmen. Dritte Szene. Unglück. Unglücke über Unglücke. Seine Rinder und Eselin werden von irgendwelchen Räubern, die hießen Sabea geraubt. Feuer fiel vom Himmel, die Schafe und die Knechte verbrannten. Das ist alles in so einem kurzen Stück Bibel beschrieben. Der eine Knecht verlässt gerade den Raum, da kommt der nächste rein und bringt ihn diese sogenannten Hiobsbotschaften. Seine Kamele sind alle geraubt worden. Und der Letzte, der kommt und ihnen so eine Botschaft bringt, der sagt, Sturm riss das Haus ein, wo deine Kinder gerade gefeiert haben. Und die sind alle gestorben dabei, sind alle umgekommen. Da denkt er, ey, das ist heftig. Hiob wusste nichts von dem Deal, den der Satan mit Gott da ausgemacht hatte. Er wusste nichts davon. Er kriegt diese, kennt ihr das im Leben, dass man so in der Reihenfolge oder so, ich kenne das. Die Reaktion darauf, auf diese ganzen Unglücke, da sagt, wähle ich einen kurzen Vers, ihr könnt es wie gesagt nachlesen, Hiob 1, Vers 21. Der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Bei alledem sündigte Hiob nicht und legte Gott nichts Anstößiges zur Last. Ganz schön stark. Das steht am Ende des ersten Kapitels. Nächste Szene, vierte Szene. Wieder im Himmel. Satan sagt wieder, ja gut, du hast recht, Gott. Der hat sich nicht von seinem Glauben abbringen lassen. Aber warte erst mal ab. Wenn du seine Gesundheit angreifst, wenn es ans eigene Fleisch geht, dann wollen wir mal sehen, wie er dich flucht. Und der Herr gestattete auch das dem Teufel. Fünfte Szene. Wieder Unglück über Hiob. Er bekommt Geschwüre. Und früher war das so, wenn du Geschwüre hast, dann bist du aus deiner Umgebung verstoßen worden. Dann musstest du aus deinem Haus raus. Du durftest mit keinem Menschen mehr Kontakt haben, weil man ja Angst hatte, dass das ansteckt. Ich habe das an verschiedenen Punkten gelesen. Und jedenfalls musste Hiob raus und war in der Einsamkeit mit seinen Geschwüren. Und es ging ihm ziemlich, ziemlich schlecht. Und dann kommt noch was ganz Nettes dazu. Seine liebe Frau, die sagt, hast du nur endlich genug? Hiob, verfluche doch deinem Gott. Du siehst doch, jetzt bist du noch raus. Und da steht in der Bibel noch drin, fand ich eklig. Der Hiob schabte sich mit einer Schärpe an seinen Arm durch diese Geschwüre und so. Dann ging es wirklich, der war in Sack und Asche. Und dann kommt noch seine Frau, die vielleicht auch hätte sagen können, komm Burki, Kopf hoch. Das wird wieder. Ne? Dann sagt seine Frau noch zu ihm, Hiob, vergiss es doch endlich mit deinem Glauben. An diesem Punkt war Hiob angelangt. Nun saß er da, fern von Hof und Knechten und Weib, in seinem Unglück. Und es gab natürlich Freunde von Hiob, die hörten das und die verabredeten sich, wie die das gemacht haben damals, weiß ich nicht, da gab es ja noch kein Handy. Jedenfalls, die verabredeten sich und besuchten den Hiob. Und dann kommen sie zu ihm und gehen in sein Haus und finden ihn dort nicht, bis sie dann sagen, der sitzt da draußen. Ich weiß nicht, wie weit entfernt. Den haben wir aussortiert. Ihr könnt ja mal darüber gehen. Die gehen darüber und sehen dieses Häufchen Unglück, sage ich mal. Wie er da sitzt in Asche, wie er sich schabt mit der Scherbe und wie er so völlig am Boden ist und konnten erst mal gar nichts sagen. In der Bibel steht da drin dazu, 7 Tage lang schwiegen sie. Sie zerrissen damals, wenn man sowas erlebte, zerriss man sein Oberkleid. Sie haben sich zu ihm gesetzt, wahrscheinlich im gebürtigen Abstand, und schwiegen und schwiegen und schwiegen, weil sie eigentlich erst mal gar nicht wussten, was sollen wir denn jetzt sagen. Und nach 7 Tagen hat nicht einer von den Freunden angefangen zu sprechen, sondern Hiob. Der konnte es nicht mehr aushalten. Der hat seinen Mund aufgerissen und hat geklagt über seine Situation. Und er sagte, wie gesagt, ich will es wirklich kurz machen, er sagte, was für mich so das Wichtige ist, ich will nicht mehr leben. Ich habe genug vom Leben. Dann kam der erste Freund. Und die anderen, also die 3 Freunde, die da zuerst gekommen sind, die sprechen jetzt zu Hiob. Jeder nach seiner Sicht, das, was sie vor Augen haben, sein Leid, sein Zustand. Und wie gesagt, ihr müsst es selbst nachlesen. Wenn ich das jetzt alles, das ist auch nicht so, dass der eine nur redet und dann kommt der Nächste, sondern der eine redet der Nächste, dann redet nochmal der Erste. Das ist sehr komplex. Lest das bitte nach. Aber ich habe versucht, rauszufinden, was die 3 Freunde, was da das Wichtige ist. Der erste Freund, der sagt, Sünde ist der Grund deines Leidens. Haha. Da ist Sünde. Da ist Sünde. Prüf das mal nach. Es gibt kein Leiden ohne Schuld, sagt der erste Freund. Freund, wohlbemerkt. Dann kommt der Nächste, der sagt, Hiob, du bist unbußfertig. Bildad hieß der. Deshalb musst du leiden, weil du einfach zu stolz bist. Du bist unbußfertig und alles, was dazu gehört. Hiob reagiert immer zwischendurch mal zu den Freunden. Und vielleicht lest er das selbst nach. Das wird sonst zu lange. Der reagiert ziemlich positiv darauf. Dann kommt die nächste Rede. Also zum Beispiel sagt er nach dem Bildad, wie könnte ein Mensch vor Gott gerecht sein? Wie könnte ein Mensch, das, was wir im Lobpreis heute erlebt haben, wie könnte ein Mensch vor Gott gerecht sein? Genau. Der Nächste, der hieß Zophar, der sagt, Hiob hat noch eine viel schwerere Strafe verdient. Ja, das steht so in der Bibel, so habe ich es gelesen. Für seine Sünden. Die Sünden, die da dahinter liegen, dafür hat er noch eine viel stärkere Strafe verdient. Und das muss er jetzt endlich mal begreifen. Reaktion von Hiob, wieder mit meinen Worten, er klagt über die Anklagen und über die Worte, die er von seinen Freunden hört. Und wisst ihr, was er noch dazu sagt? Er sagt, er klagt deswegen über die Worte der Freunde, weil sie schildern, wie verkannt sie die Macht und Weisheit Gottes haben. Er nimmt sie sogar noch ein Stück in Schutz und erklärt sich das, warum sie so eine Worte sagen. Weil die Freunde verkannt haben die große Macht und die Weisheit Gottes. Ich muss da wieder an den Lobpreis denken. Hiob hatte auch da noch Gewissheit über seinen Erlöser. Und dann kommt ein vierter Freund ins Spiel. Ich habe nirgendwo gefunden, wann der eigentlich dazugekommen ist. Das haben sie weggelassen. Jedenfalls war das einer, der viel jünger war als die anderen drei. Und der hat, wie sich das damals gebührte, hat geschwiegen, weil er halt jünger war. Und die anderen Älteren, das macht man nicht, dass man da irgendwie zwischen rein redet. Da hält man als junger People erstmal seine Klappe. Und er hat sich das alles angehört und dann sagt er, ich kann jetzt nicht mehr anbehalten. Es tut mir leid, ich werfe jetzt mal diese Tugend, diese Verhaltensregeln, dass ich als Jüngerer nichts sage, die werfe ich jetzt mal über den Haufen. Und er, der vierte, verurteilt die Reden der ersten drei Freunde. Und er sagt, er glaubt, der vierte, er sagt, er glaubt, dass Gott Leid zuließ, um Hiobs Charakter zu formen. Und er stellte die ganzen Dinge, was die anderen gesagt haben, er stellte die Dinge in Frage und er sagte sogar noch eine Richtigstellung, was da falsche Sichtweisen waren von den ersten drei Freunden. Jetzt lese ich wieder etwas vor, was Hiob sagt an dem Punkt in der Geschichte. Und das ist genau das, was wir heute im Lobpreis auch erlebt haben. Es passt so super zusammen. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Teile es mit, wenn du Einsicht kennst. Wer hat ihre Maße bestimmt? Das hat Gott zu Hiob gesagt und das hat er dann erkannt. Das ist sein Stück, seine erste Reaktion darauf. Wo warst du? Was willst du mit mir rechten? Die richtige Reaktion von Hiob ist dann, dass er zurücknimmt seine Anklagen gegen Gott, dass er Einsichtigkeit bekommt, dass er Fürbitte für seine Freunde tut, dass er nicht sagt, die haben mir Lügen erzählt oder wie auch immer, dass er sagt, Herr, vergib ihn. Und dann am Ende der Hiobsgeschichte, wie kann es nicht anders sein, Happy End, die letzte Szene, Hiob bekommt den reichen Segen Gottes. Und da ist auch am Ende, im Hiob 42, Verse 1 bis 6 ist auch dieses Wort, wie ich meine Predigt genannt habe, mit dem Hörensagen. Das möchte ich gerne jetzt mal vorlesen. Und zwar habe ich mir dazu, Moment, die Hoffnung für alle rausgesucht. Herr, Hiob sagt am Ende dieser ganzen Geschichte. Und diese Geschichte hat ja einen Stellenwert. Und ich habe mich auch gefragt, warum ist die überhaupt in der Bibel gelandet? Sie hat einen Stellenwert, weil ich glaube, dass wir daraus ganz viel lernen können und sollen. Und das ist kein Versehen, dass die Hiobsgeschichte in der Bibel gelandet ist. Und Hiob sagt am Ende, Hiob 42 ab Vers 1, Herr, ich erkenne, dass du alles zu tun vermagst. Nichts und niemand kann deinen Plan vereiteln. Du, Herr, hast gefragt, wer bist du? Dass du meine Weisheit anzweifelst mit Worten ohne Verstand. Ja, es ist wahr, ich habe von Dingen geredet, die ich nicht begreife. Sie sind zu hoch für mich und übersteigen meinen Verstand. Du, Herr, hast gesagt, höre mir zu. Jetzt rede ich. Ich will dich fragen und du sollst mir antworten, sagt der Herr. Und dann sagt Hiob, Herr, ich kannte dich nur vom Hören sagen, aber jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Und dann geht es weiter in dem Kapitel, dass der Herr sagt, ich bin voller Zorn über dich und deine beiden Freunde, denn ihr habt nicht die Wahrheit über mich gesagt. Aber ich möchte hier, weil du an der Wahrheit dran geblieben bist, ich möchte, dass du Fürbitte tust für die Freunde und so weiter. Ja, das war die Geschichte. Und wie gesagt, dieser Punkt, jetzt kenne ich dich nicht nur mehr vom Hörensagen, sondern mein Auge hat dich gesehen. Das zeigt, dass Hiob am Anfang der Geschichte ziemlich selbstgerecht war und von eigenem Leistungsdenken geprägt war. Warum ich das sage, da komme ich noch dazu. Ich lese das aus dem Kapitel so. Er kannte Gottes Herz nicht wirklich. Hiob klagte Gott an, weil Gott seine eigene, nämlich Hiobs Gerechtigkeit, nicht anerkannte. Kennen wir das, dass unsere eigene Gerechtigkeit uns höher steht als das, was Gott will? Wer bin ich eigentlich, habe ich vorhin gesagt. Ich kenne das. Dass meine eigene Gerechtigkeit mir mehr wert ist als das, was Gott sagt dazu. Was habe ich geleistet? Wie makellos stehe ich vor Gott? Und auch vor den Menschen. Hiob war ein makelloser Mensch. Der war in der ganzen Gegend bekannt. Was für ein gutes Vorbild bin ich. Genau diese falsche, leistungsorientierte Haltung hindert uns, zu hören, was Gott uns sagen will. Und diese Einstellung hindert uns auch, in die Beziehung zu ihm zu treten, die eben mehr ist als Hören und Sagen. Also ich glaube wirklich, was ich vorhin schon sagte, es gibt ganz viele Bezüge in dieser Geschichte, die für uns heute genau noch so wichtig sind und die wir genauso erleben wie Hiob. Freunde, Ratschläge, Umgehensweisen mit bestimmten Dingen. Ich glaube, in meinem Leben, in deinem Leben finden wir immer wieder genauso eine Situation. Deswegen stelle ich mir jetzt konkret und praktisch die Frage, der Hiob erlebte eine krasse Charakterschulung. Und ich möchte später betrachten, wie ging Hiob damit um und wie gehen wir mit so einer Charakterschulung um. Aber erstmal ganz kurz zwei Beispiele aus meinem Leben. Die habt ihr zwar schon gehört, aber nicht unter diesem Blickpunkt jetzt von Hiob. Nach ca. 16 Jahren Ehe verlor ich meine erste Frau. Sie hatte Krebs, sie starb. Ich war mit 3 kleinen Kindern, 2, 4 und 8, plötzlich allein. Das war ein ziemliches Leid für mich, könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen. Und ich habe aber in dieser Zeit gelernt, mein Charakter ist total verändert worden. Ich habe bis zu diesem Zeitpunkt meinen Beruf mehr geliebt als meine Familie. Ich habe bis zu diesem Zeitpunkt meine Kinder weniger gekannt als das Theater, weil ich dort gearbeitet habe. Und danach, nach diesem Leid, wurde ich total herausgefordert und habe meine Kinder lieben gelernt, habe viel mehr Zeit mit ihnen verbracht und habe auch gesehen, wie Gott seine Hand darüber hielt, wie er mich auch da zum Teil, wie meine Kollegen im Theater gesagt haben, geh nach Hause, kümmere dich um deine Familie, wie sie mir Freiräume geschaffen haben. Ich habe dann nach 2 Jahren wieder geheiratet, hatte 16 Jahre lang eine gute Ehe und dann starb meine zweite Frau an Krebs. Da waren die Kinder schon groß. Aber wisst ihr, ich bin plötzlich psychisch krank geworden. Ich hoffe, das merkt man heute nicht mehr. Ich bin in eine psychosomatische Klinik gekommen, weil ich einfach damit nicht umgehen konnte. Und weil ich natürlich die gleichen Fragen hatte wie Hiob. Und ich konnte in der Klinik erleben, das war übrigens mein bester Sommer, den ich in meinem ganzen Leben erlebt habe. Ich war 7 Wochen zu einer psychosomatischen Kur in Bad Zwesten, bei Fritzlar ist das schöne Gegend. Und dann danach, nach den 7 Wochen, hatte ich noch 5 Wochen Theaterferien. Also ich hatte in diesem Sommer so fast 3 Monate frei. Und ich habe dort gelernt, dass ich diese Leute, diese psychisch Kranken, die habe ich immer so ein bisschen abgelehnt oder habe so gesagt, die sollen sich mal den Hintern zusammenkneifen oder sollen sich mal nicht so haben oder sollen mal so ein bisschen zusammenreißen eben. Ne? Habe gelernt, für diese Leute auch ein Herz zu bekommen, weil man da nicht so schnell rauskommt. Das macht was mit einem. Und ich habe eine ganz andere Einstellung dazu bekommen. Charakterschulung. Ich habe mich in diesem Zusammenhang auch mal gefragt, was sind eigentlich Charaktereigenschaften? Und das geht ja heute einfach im Internet, kann man Charaktereigenschaften eingeben, die sind dann unterteilt in positive und negative und so ganze lange Seiten voll. Und dann habe ich nach einer Charaktereigenschaft gesucht, die ich nicht gefunden habe. Also ich habe nicht das ganze Internet durchgeschaut. Ich habe mir da, ich bin beim 2. Portal da hängen geblieben, wo es darum ging. Und ich habe eine Charaktereigenschaft nicht gefunden. Wisst ihr was? Stolz. Das gibt's da nicht mehr. Das nennt man Selbstbewusstsein jetzt, das gibt es. Aber Stolz ist da nicht mehr drin. Selbstbewusstsein war, glaube ich, auf der Spalte der guten Charaktereigenschaften. Da es ja um mich ging, ich habe mir mehr die negativen Charaktereigenschaften angeschaut. Stolz ist da nicht dabei. Und gerade die Auswirkungen von Stolz, ich habe hier noch die ganze Liste, aber gut, die lese ich jetzt nicht vor. Die Auswirkungen von Stolz sind auch genannt im 2. Timotheus 3, 1 bis 5. Das möchte ich euch mal vorlesen. 2. Timotheus 3, 1 bis 5. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig. Ihren Eltern nicht gehorchen, habe ich noch nie gehört, dass das jemand macht. Und vor nichts mehr Ehrfurcht haben. Ich vermisse Ehrfurcht total. Auch in meinem Verhältnis, wie ich mich Gott gegenüber manchmal benehme. Sie sind undankbar, lieblos und unversöhnlich. Kennt ihr das aus eurem Leben? Also, allen kann ich vergeben, aber dem nicht. Dem nicht. Der hat mir so viel Schlimmes getan. Ich kann allen möglichen vergeben, aber dem nicht. Habe ich ganz oft gehört. Und nicht von Atheisten, sondern von Christen. Und von mir. Sie werden Mitmenschen verleumden und sich hemmungslos ausleben. Sie sind gewalttätig, brauche ich nichts dazu sagen, und sie hassen das Gute. Sie sind leichtsinnig und werden von Hochmut verblendet. Sie leben nur für ihr Vergnügen und kümmern sich nicht um Gott. Ich bin ja im Englischen nicht so sehr gut, aber wie ist heute der Spruch immer? Fun muss man haben, ne? Das ist das Wichtige. Da habe ich Fun dabei. Spaß heißt das, glaube ich. Ne? Genau. In all diesen Leitentscheidungen, die ich von mir persönlich erzählt habe und auch die Hiob erlebt hat, gibt es einen ganz entscheidenden Punkt. Entscheidend. Entscheidung. Entscheidend, Entscheidung. Wir können uns in dem Leid entscheiden. Ich hätte mich entscheiden können nach dem Tod meiner ersten Frau. Ich sag's mal salopp, das will ich eigentlich gar nicht mehr. Gott abzuwenden, sage ich mal. Salopp hätte ich gesagt, ihn über Bord zu werfen. Ich hätte mich entscheiden können, Gott abzulehnen. Ich hätte das auch dann zum zweiten Mal tun können nach dem Tod meiner zweiten Frau. Aber wenn du dich dafür entscheidest, dennoch dran zu bleiben, dann wird es dich stark machen und dann werden deine Wurzeln tiefer gehen. Das ist wie der Rasen, wenn du den jeden Tag gießt, bleibt das Wasser in der Oberfläche Und wenn eine lange Dürre kommt, ist er ganz schnell verbrannt. Wenn du aber, das hat mir jemand gesagt, ist nicht auf meinem Mist gewachsen, wenn du aber vorm Urlaub einmal richtig den Rasen wässerst und dann eine ganze Woche, wie wir jetzt die Trockenheit hatten, lässt du das Wasser, sickert das tief ein und wenn es dann wieder von oben trocken wird, gehen die Wurzeln tiefer. Das ist, und ich habe das ausprobiert, es geht wirklich. Mein Rasen sieht noch grün aus, mein Nachbar hat schon ziemlich gelben Rasen. Also wir strecken uns nach tiefer aus. Wir müssen uns tiefer strecken danach. Du kannst dich entscheiden. Auch wenn du es mit deinem Verstand nicht fassen kannst. Ja, Hiob, wieder zurück zu Hiob. Hiob nahm die ganzen Anklagen zurück. Er anerkannte Gottes Wahrheiten. Er war bußfertig. Er erkannte, wie er die Dinge falsch gesehen hat und sagte dafür Entschuldigung. Ernsthafte Entschuldigung. Er hatte dadurch eine neue Beziehung, persönliche Beziehung zu Gott, indem er das letzte Wort, ich kannte dich nur vom Hören sagen, jetzt hat mein Auge dich gesehen. Der Umgang mit Leid und Sünde, Fürbitte für seine drei ersten Freunde, das sind alles Punkte, die er dadurch lernte. Und wir, was lernen wir damit? Die Bibel sagt, ja, das habt ihr schon mindestens 58 Mal gehört, die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ach nee, anders, wenn wir unsere Sünden erkennen und bekennen, erst dann sind sie uns vergeben. Das heißt also, es ist kein Automatismus. Dazu gehört natürlich auch, dass wir aufhören, wenn wir eine Sünde erkennen, oder dass wir abbrechen damit. Und das können wir oft nicht aus eigener Kraft. Es steht ja auch drin, im Johannes 15, 14 steht, ihr seid meine Freunde. Da ist es noch nicht zu Ende. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr meinen Willen tut, steht. Das hängt zusammen, dass wir uns danach, oder besser ich, dass ich mich danach ausstrecke, wirklich Gottes Willen zu tun. Den erkenne ich manchmal schwer. Habe ich auch schwer erkannt nach dem Tod meiner beiden Frauen. Aber wenn du dich danach ausstreckst und weiter an Gott dran bleibst, dann macht das was mit dir, was Positives. Und nicht seinen Willen tun ist oft verwechselt, und das ist auch mit der Hauptschwerpunkt bei Hiob, dass wir denken, aus unserer Selbstgerechtigkeit bringen wir Leistung. Und wir tun seinen Willen und wir sagen dann, oh Borki, hast gut gemacht. Und da hast du wieder eine gute Tat gebracht. Und da hast du dies gemacht und da hast du den geholfen und da hast du das gespendet. Und wie toll stehe ich denn da vor Gott? Und einer hat mal zu mir im Seelsorgegespräch gesagt, ich habe alles getan, alles. Aber jetzt ist er dran. Jetzt ist er dran. Der Joe weiß das. Wer bin ich eigentlich vor Gott? Wer bin ich eigentlich vor Gott? In einem Punkt sind wir mit Gott völlig überein und haben wir die gleiche Meinung. Und zwar ist es der Punkt, also es ist ein Punkt, wo Gottes Wille absolut mit unserem Willen übereinstimmt. Soll ich euch den Punkt sagen? Es ist der Punkt, wir und auch er, wir wollen und er will, dass es uns gut geht. Könnt ihr da mit mir übereinstimmen? Da sind wir doch völlig gleich. Wer will nicht, dass es ihm gut geht? Und Gott will das auch, dass es uns gut geht. Aber die Sichtweise oder Vorgehensweise, um das Ziel zu erlangen, dass es uns gut geht, die sind halt verschieden. Und zwar aus Gottes Sichtweise. Die sind göttlich geprägt. Und unsere Sichtweise, die ist weltlich humanistisch geprägt, weil wir in dieser Welt leben. Und das ist das Dilemma, dass wir das oft verwechseln und dass wir denken, oh, ich brauche jetzt dies und jenes und Herr, bitte mach das doch. Oder Herr, bitte segne doch mein Vorhaben, was ich jetzt in diesem Urlaub vorhabe. Oder Herr, mach doch, dass jetzt mein Beruf super gut läuft. Dass wir oft unsere Gedanken, unseren Willen, wir wollen dann, dass Gott das absegnet. Aber eigentlich hat Gott sich das anders gedacht. Gott hat sich nämlich gedacht, dass wir ihn fragen sollen, was für uns das Beste ist. Und dass wir das erfahren sollen. Wisst ihr, warum das Gott will? Dass das über ihn geht? Er möchte keine Symptombehandlung. Er möchte mit uns an die Ursachen ran, an die Wurzeln. Und er möchte uns zu seinem und unserem Besten verändern. Wir sind ja im Seelsorgedienst und da haben wir so für Krankheiten, Hiob hat ja auch mit Krankheit zu tun gehabt, da sind uns so vier Dinge, es gibt vielleicht noch mehr, aber vier Dinge sind uns so klar geworden. Die Ursachen für Krankheiten sind Sünde, das sind Ernte, das sind Charakterschulungen und das sind auch manchmal Angriffe des Teufels. Oder es sind auch Flüche. Übrigens, ich getraue mir da jetzt mal, heute Nacht hatte ich einen Traum und da träumte ich wieder von einer Situation in meiner Arbeitsstelle früher und hatte da wieder mit einem Menschen zu tun, wo ich irgendwie an den noch, da gibt es irgendwelche Verbindungen noch. Und öfter immer wieder mal träume ich von denen, es sind keine guten Verbindungen. Es war ein Vorgesetzter, ich will da nicht ins Detail jetzt gehen. Jedenfalls ist mir heute klar geworden, es gibt Flüche, die Krankheiten oder die Leid oder die sowas nachziehen können. Und ich möchte dich, euch und mich ermutigen, nochmal darüber das anzugehen und diese Verbindung zu brechen. Weil ich hatte früher noch ganz andere Träume, da ist fast alles weggegangen, weil ich mich damit beschäftigt habe, weil wir darüber gebetet haben, weil Gott das wirklich getilgt hat. Er hat die Vergangenheit aufgearbeitet und ich kann jetzt richtig damit umgehen. Und das ist aber so ein Punkt. Wenn es hier jemand gibt, dem es ähnlich geht, dass er nachts Träume hat und er weiß früh noch, da ist dies oder da ist das und das, dann geht das an. Betet mit eurer Frau oder Freund oder wem ihr immer gerade zur Seite habt oder alleine. Legt das ab vor Gott. Ich möchte euch ermutigen, das macht euch ein Stück frei. Jedenfalls war es bei mir so. Aber nochmal zurück auf die, was ich anfangs sagte, Symptombehandlung, Ursachen, Wurzeln. Ich habe da ein Beispiel, zwei Beispiele. Also typische Beispiele von mir wahrscheinlich wieder, aber die treffen es absolut. Und zwar, ich gehe mal davon aus, dass 90% von den hier im Raum sitzenden Leuten irgendwie ein Auto schon mal hatten oder haben. Oder haben werden. Und ihr kennt alle den Punkt, wenn die Reifen abgefahren sind. Ja? Und jetzt gibt es, ich habe früher mal einen Trabi gefahren und jetzt habe ich andere Autos oder überhaupt Autos. Und jedenfalls kann man an dem Reifen manches erkennen. Und zwar, einmal war der Reifen so an den Rändern abgefahren. Und dann hat mir ein Experte gesagt, ein Profi, ja, wenn die Reifen an den Rändern abgefahren sind, dann stimmt die Spurlage, die Spureinstellung nicht. Und dann radieren die Reifen nicht gleichmäßig ab, wie ein Reifen sich abnutzen soll. Ist ja auch logisch, ne? Wenn die Reifen so stehen, so, und du willst aber geradeaus fahren, radiert's. So rollen sie ohne Probleme und so radiert. Also, die Ursache, also wenn ich jetzt Symptombehandlung, hätte ich den Reifen gewechselt, nach einem halben Jahr wieder Reifen rechts und links abgefahren. Also wäre die Ursache Spurlage. Spur muss. Aber warum die Spur? Jetzt können wir wieder einen Schritt weiter gehen. Warum ist meine Spurlage nicht in Ordnung? Bin ich vielleicht mal in den Schlagloch so richtig reingedonnert, wo die Spurlage sich verändert hat, Das ist eine mögliche Ursache. Merkt ihr das mal mit dem Schlagloch? Oder dann gibt es auch so eine Abplattung an den Reifen. Symptombehandlung wäre wieder Reifen wechseln. Halbes Jahr wieder neue Reifen. Die Abplattung, hat mir auch ein Experte gesagt, das hängt damit zusammen, wenn die Stoßdämpfer kaputt sind. Dann tun die nicht mal richtig federn und dann sieht der Reifen wie ein Rechteck aus. Oder so, wie so ein, wie sagt man, so ein, wie so ein Kristall oder so, mit so vielen Abplattungen. Aber ist es das schon, die Abplattung? Was ist denn da die Ursache? Kann ich euch genau sagen, habe ich selbst gemacht. Ich habe mein Auto überladen. Überlastet. Ich musste auf der musste auf dem Randstreifen fahren, wenn der LKW mich überholen wollte. Ich habe das so voll geknallt gehabt, dass. Und dann gehen die Stoßdämpfer kaputt, weil die dann zu sehr reingedrückt werden. Habe ich mir sagen lassen, wenn es falsch ist. Jedenfalls ist es für mich ein gutes Beispiel. Das eine, die Urursache war, wisst ihr es noch? Schlagloch. Und die andere Urursache, Überlastung. Kann es vielleicht sein in deinem Leben, dass du an so einem Punkt warst, wo du mal richtig in ein Schlagloch reingegangen bist? Das kannst du selber überlegen. Oder kann es sein in deinem Leben, dass du mal so richtig überlastet worden bist auf längere Zeit? Jetzt sage ich euch mal noch ein praktisches Beispiel, was wir auch erlebt haben. Kopfschmerzen. Oh, ich habe ständig Kopfschmerzen. Oh, ich gehe jetzt mal zum Arzt. Ich muss mal ausspannen. Ich bin ständig überlastet. Der Arzt verschreibt mir eine Erholungskur. Super. Endlich mal raus. Super. Es geht mir richtig gut. Nur 3 Tage oder 2 Tage oder dann nur noch 1 Tag, die letzte Nacht vor dem neuen Arbeitsbeginn wieder, geht's mir schon gar nicht mehr so gut. Dann geht das Ganze von vorn wieder los. Nach 14 Tagen bin ich wieder an dem Punkt, wo ich sage, eigentlich bin ich überlastet. Ja, jetzt könnt ihr selbst entscheiden, was ist das Symptombehandlung? Kopfschmerztabletten? Kann man auch über Internet bestellen, kriegt man sie noch günstiger. Kopfschmerztabletten oder frage ich einfach mal, Herr, warum bin ich eigentlich immer überlastet? Kann es vielleicht sein, ja, ich muss ja arbeiten. Ich muss doch für meine Familie, für meine 3 Kinder muss ich doch Unterhalt verdienen. Die müssen doch leben können. Aber kann es vielleicht sein, dass ich in meiner Freizeit noch so viel auf so viele anderen Hochzeiten tanze, dass ich da vielleicht was weglassen muss? Kann es vielleicht sein, dass ich mir ein Sklave vorkomme in der Gemeinschaft, in der ich lebe, dass ich so viel machen muss, dass ich überhaupt keine Zeit mehr habe? Kann es sein, dass ich Gott mal frage, Herr, was willst du denn, dass ich eigentlich mache und was soll ich denn mal weglassen, damit die Überlastung weggeht und dass ich keine Symptommittel, Kopfschmerztabletten mehr nehmen muss? Die Kette und Teilursache. Die kann sehr lang sein. Aber ich sage, wir haben die Erfahrung gemacht, auch im Soziodienst, es lohnt sich, da ranzugehen. Es lohnt sich, weil wenn du das durchbrochen hast, wenn du an die Wurzel gelangt bist, dann wird es dir besser gehen. Meine Frage ist jetzt, bist du bereit, nach den Ursachen zu forschen? Das frage ich dich und das frage ich mich genauso. Wir wollen ja manchmal an so eine Ursachen oder an so eine Dinge nicht ran. Aber ich kann dir eins sagen, es gibt nur einen, der richtig Interesse hat, dass du da nicht rangehst, das ist der Teufel. Dass du das behältst, weil er dich dann weiter fest im Griff hat. Das ist der Einzige, der das will, dass du dann nicht rangehst. Wenn du davon frei bist, hat er keine Chance mehr. Die persönliche Beziehung ist der Schlüssel. Die persönliche Beziehung zu unserem Gott ist der Schlüssel. Aus dieser Beziehung, da können wir auch erkennen, was sein Wille ist und wie es überhaupt lang geht. Und da verstehen wir auch die Bibel richtig. Und da können wir auch sehen, ob wir Dinge, Wahrheiten in der Bibel durch unsere humanistischen, weltlichen Anschauungen verändern, dass wir sie uns passend machen und dass Gott es vielleicht gar nicht will, dann können wir erkennen durch die persönliche Beziehung zu ihm, was wirklich in der Bibel steht. Das können wir auch erkennen, ob wir göttliche Wahrheiten, die in der Bibel drinstehen und die heute so gar nicht mehr in unser Weltbild passen, ob wir die rausstreichen, ob wir nicht darüber sprechen oder ob wir einfach uns darum nicht mehr kümmern. Aber wenn wir das tun, wenn wir von Gott da gezeigt bekommen, dann ist das auch ein Weg, wo wir natürlich öfter anecken. Und nicht zuletzt unter unseren lieben Geschwistern. Das ist einfach so. Weil die Welt draußen, die kümmert sich überhaupt nicht darum. Und wenn wir so halb dazwischen liegen, so lauwarm nimmt es die Bibel, dann ecken wir ziemlich schnell an. Ich habe da mal eine Sache erlebt, ein Mann, der klagte über sein Leid. Das kann alles mögliche Leid sein, das will ich jetzt auch nicht näher ausführen. Und er war davon ganz überzeugt, dass der Schöpfer ihn so geschaffen hat und dass das in Ordnung ist. Und ich habe aber so eine andere Sicht gehabt, dass in der Bibel eigentlich was ganz anderes drin steht. Und ich habe ihm das auch gesagt. Und dann gab es ziemlichen Crash, weil das war nicht das, was er sah. Er konnte das nicht so sehen, wie ich es sehe. Und da bin ich angeeckt. Und da konnte ich dann nur noch sagen, du verstehst die Bibel anders, als ich die Bibel verstehe. Lies deine Bibel und lass dir zeigen. Tret in eine persönliche Beziehung mit Gott. Er wird dir zeigen. Es gibt ganz viele Themen, wo das der Schlüsselpunkt ist. Übrigens, dass ihr das nicht falsch versteht, Gott liebt alle Menschen. Er sagt auch irgendwo an einer Stelle, die Menschen sind alle Sünder. Da sage ich es anders, Gott liebt alle Sünder. Und er nennt sie seine Freunde, wenn sie seinen Willen tun. Er nennt sie seine Freunde, wenn sie seinen Willen tun. Wenn wir seinen Willen zur Seite legen und sagen, das will ich jetzt nicht, lass mich. Dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir keine persönliche Beziehung zu ihm haben. Das ist eine logische Folge davon, so sehe ich das jedenfalls. Oder ich habe oft von Leuten gehört und selbst in der Familie das erfahren, dass das, was ich euch da hier erzähle, dass das altes Denken sei und dass es heute schon lange nicht mehr aktuell ist. Dass heute, so wie man in einer Ehe oder in einer Partnerschaft oder wie man lebt, dass das alle ja so machen und das, was da in der Bibel steht, das ist schon lange nicht mehr aktuell. Ich gebe dazu keinen Kommentar. Meine Meinung kennt ihr. Prüft es selbst. Um durch diese Dinge klar und gerade durchzugehen, ist es wiederum sehr wichtig, was ich schon mindestens viermal gesagt habe heute, dass wir Gott nicht nur vom Hörensagen kennen, wie das hier am Anfang ergangen ist, sondern dass wir eine persönliche Beziehung mit ihm haben. Und das ist im Hiob damit gemeint. Und übrigens, Hiob musste nur für 3 Freunde Buße tun. Der 4. Freund, der Elihu hieß der, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, Elihu, der lag richtig. Gut, nun können wir sagen, hier war Altes Testament, wir haben inzwischen Jesus kennengelernt. Jesus ist danach gekommen und so weiter. Jesus ist nicht nur für unsere Sünden ans Kreuz gegangen, auch für unsere Krankheit und unser Leid. Und dieser Punkt, den wir vor gefühlten Vierteljahr in der Gemeinde auch mal darüber besprochen haben, wie gehen wir mit Leid um? Was sprechen wir kranken Geschwistern zu? Wie behandeln wir sie und das alles? Ist jetzt nicht mein Thema. Aber ich glaube, das wird in der Hiob-Geschichte wird uns eine ganze Menge gezeigt, wie es sein soll. Und dann ist mir noch was klar geworden, das klingt überhaupt nicht sehr populär, aber ich muss es sagen, im Buch Hiob wird ganz klar, dass Gott nicht möchte, dass wir unser eigener Herr in unserem Leben sind. Das ist nicht schön, ne? Ich will doch mein eigener Herr sein. Das kommt ganz klar raus. Gott möchte nicht, das könnt ihr nachlesen, dass wir unser eigener Herr über unserem Leben sind. Er möchte Herr über unserem Leben sein. Und wenn wir das erkennen, wenn wir das nicht als so wie Sklaverei oder als Druck empfinden, wenn wir erkennen, warum, ich persönlich finde es dann super, super gut. Ich fühle mich sehr gut dabei. Und ich möchte eigentlich immer mehr das Warum erkennen. Weil ich weiß, dass die Berufung, die Gott für mich hat, die geschieht nicht, wenn ich nicht mitmache. Es ist nicht so, dass Gott eine Berufung hat. Du kannst dich wohl davon abwenden. Ich glaube nicht, dass es Gottes Wille war, dass meine erste Frau gestorben ist. Ich glaube nicht, dass es Gottes Wille war, damit ihr das richtig versteht, dass meine zweite Frau gestorben ist. Du kannst aber an deiner Berufung vorbeigehen. Und eine Berufung, die heute für dich zählt, die kann übermorgen nicht mehr für dich aktuell sein. Oder denkt an das Volk, das ist jetzt wieder Altes Testament, das Volk Israel, was durch die Wüste geführt wurde. Wie lange haben die gebraucht, um in ihr verheißenes Land zu kommen? Du kannst dich dazu stellen und du kannst dich danach ausstrecken, da hineinzukommen und immer mehr erfahren, was vielleicht bei dir noch verändert werden muss, das merken wir gerade, dass da Dinge sind in unserem Leben, die nicht in Ordnung sind und die wir verändern. Und wenn du das von Gott gezeigt bekommst und tust das, dann, so sehe ich das, kommst du ein Stück mehr in deine Berufung hinein. Das will ich. Wenn du das auch willst, dann sind wir gern bereit, für dich zu beten. Du kannst das auch selbst tun. Du kannst dafür beten. Du kannst Gott das sagen. Du kannst sagen, Herr, ich bin bereit. Du darfst meinen Charakter verändern. Und dieses Verändern des Charakters, das ist dann so, dass wir dann wirklich wissen, wenn Gott nicht unsere Pläne segnet, das hätten wir ja immer so gern, ich mache dies und jenes und Herr segne es, dass wir dann wissen, da steht etwas dahinter, das hat einen Grund, warum er meine Sichtweise jetzt nicht segnet, weil er was Besseres für mich vorhat. Da fällt mir noch jetzt am Ende ein ganz kleiner Witz ein. Da gibt es eine Familie, die haben Zwillinge. Die sind heute gerade nicht da, aber um die geht's auch nicht. Das ist nur ein Witz. Die haben zwei Zwillinge, zwei Jungs. Und diese Jungs, die haben beide ihren, sagen wir mal, 5. Geburtstag. Und die kriegen Geschenke zu ihrem 5. Geburtstag. Und der eine, der ist ein Optimist und der andere ist ein Pessimist. Und bei dem Pessimist haben sie in seinem Zimmer so ganz viele tolle Spielsachen. Ein Gameboy und Taschenlampe und einen kleinen Kinder-PC und was weiß ich, was sie heute alles da haben, ne? Das geht jetzt erst wieder mit den vielen Enkeln los, dass ich das wieder kennenlernen muss. Und bei dem Optimisten haben sie im Zimmer nichts weiter drin als einen Haufen Pferdeäpfel. Hä? So, und jetzt schicken sie die Kinder in die Räume rein und gucken, was passiert jetzt. Bei dem Pessimist, oh, der sitzt in den ganzen Trödel, Batterien liegen rum, der sitzt dazwischen drin und sieht eigentlich ziemlich traurig aus. Und sie fragen, ey, sag mal, freust du dich überhaupt nicht? Und der sagt, na ja, das ist ja alles ganz schön hier, diese Gameboy und die Taschenlampe, aber wenn dann die Batterie alle ist, Oder wenn mir der Gameboy mal richtig runterfliegt, ist er kaputt. Wenn die Batterie leer ist, kann ich nicht mehr leuchten. Und oh, so richtig freuen kann ich mich darüber nicht. Dann gehen sie in das andere Zimmer rüber, wo dieser andere Zwilling drin ist mit dem nur einen Haufen Pferdeäpfel drin. Und der springt um den Haufen und freut sich. Ne? Und jetzt fragen sie den, ich sag mal, warum freust du dich eigentlich so? Sagt er, na ja, ich habe jetzt nur einen Haufen Pferdeäpfel bekommen. Aber da muss ein Pony in der Nähe sein. Es hängt ein Stück damit zusammen, was wir Gott zutrauen. Sind wir eher pessimistisch oder gehören wir zu den Optimisten? Der Grund für Gottes übermäßige Liebe, die wir hier erfahren haben und wo wir heute auch am Anfang, ich habe mir das nochmal aufgeschrieben, ich kann nicht so gut Englisch, meine Frau hat mir das übersetzt. Wir haben gesungen, Lob soll auf meinen Lippen sein, egal was ist. Egal was ist. Das trifft genau für Hiob zu. Das war das erste Lied. Und Lob soll auf meinen Lippen sein, haben wir auch gesungen, nicht weil er unsere Wünsche bedient. Nicht weil er unsere eigenen Wünsche bedient, sondern Lob soll auf meinen Lippen sein, weil er so groß ist, weil er, wer bin ich eigentlich, dass ich mit ihm rechten kann? Amen.